Deutschlandradio Kultur. Deutschlandrundfahrt.
Heute live aus Siegburg in Nordrhein-Westfalen. Siegburg, eine moderne, lebendige Kreisstadt im Rheinland. Knapp 40.000 Einwohner. Ein Siegburger wurde 1974 sogar Weltmeister.
Overaths Maßvorlage geht auf die linke Seite zum Frankfurter Hülsenbein. Der strebt auf den Strafraum zu, ist schon drin. Jetzt muss er die Nerven haben. Elfmeter! Elfmeter für Deutschland!
Wolfgang Overath wurde 1943 in Siegburg geboren. Knapp 90 Jahre vorher erblickte der Komponist Engelbert Humperdinck hier das Licht der Welt. Ein Glockenspiel am Markt erinnert heute stündlich an den großen Sohn. Jahrhundertelang war Siegburg eine bedeutende Töpferstadt. Die ehemalige Barockabtei auf dem Michelsberg erinnert an die Stadtgründung. Nächstes Jahr wird groß gefeiert. Dann wird Siegburg 950 Jahre alt. Die Deutschlandrundfahrt. Heute live aus dem Stadtmuseum in Siegburg mit Nana Brink und ihren Gästen.
Schönen guten Tag. Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Herzlich willkommen in Siegburg. Schön, dass Sie alle bei uns hier, im Radio und natürlich auch hier im Stadtmuseum. Und wir sind hier fast im Keller. Ich blicke auf alte Stadtmauern. Und wenn ich so nach vorne blicke, dann wie im Atrium sitzen die Zuhörer, sehr zahlreich gekommen. Das freut uns natürlich ganz besonders. Das ehemalige Rathaus, das wurde schon erwähnt, Engelbert Humperdinck ist hier geboren worden. Das war auch mal eine Schule, ein altes Rathaus dann. Und wenn wir jetzt durchs Fenster gucken könnten, das kann ich natürlich nicht, dann sehen wir den Michelsberg. Ganz wichtig hier wird auch in dieser Geschichte, in dieser Sendung eine Rolle spielen. Ein Stück aus der 950-jährigen Geschichte. Die wird nächstes Jahr gefeiert. Auch das wird uns hier natürlich beschäftigen. Die ehemalige Abtei, wie gesagt, und natürlich auch das Siegwerk Druckfarben, eines der ganz wesentlichen, nicht nur der wesentliche Arbeitgeber, auch mit einer sehr interessanten Geschichte. Wie gesagt, eine Stunde Deutschlandrundfahrt live aus Siegburg, wie immer auch mit Live-Musik aus der Region. Darüber freuen wir uns immer ganz besonders. Die Gruppe Konnte hat zu uns gefunden und das erste Lied, was sie spielen, hoffentlich macht uns richtig an, zumindest das heißt es Fieber.
Ich gehe durch den Tag, den Blick nach vorn. Ich gehe durch den Tag ohne Zorn. Ich gehe durch den Tag, weiß wieder, wer ich bin. Ich gehe durch den Tag, alles hat seinen Sinn. Mal nach Zahlen war nie mein Fall. Bedenkenträger lauern überall. Ich werd es wagen, ganz egal, was andere dazu sagen. Du gibst mir das Fieber, du gibst mir das Fieber, du gibst mir das Fieber zurück, ja zurück. Du gibst mir das Fieber zurück, ja zurück. Du gibst mir das Fieber zurück. Bin schweißnass aufgewacht in dieser Nacht. Du lagst neben mir, hast mich angelacht. Du gibst mir das Fieber, du gibst mir das Fieber, du gibst mir das Fieber zurück, ja zurück. Du gibst mir das Fieber zurück, ja zurück. Du gibst mir das Fieber zurück. Du gibst mir das Fieber. Du gibst mir das Fieber. Du gibst mir das Fieber.
Die Band Conte hier aus Siegburg. Wir freuen uns sehr, begleiten uns mit der Live-Musik heute in dieser Deutschland-Rundfahrt aus Siegburg. 950 Jahre alt wird die Stadt, ich habe es schon erwähnt, wir haben es gehört, allerdings erst nächstes Jahr, dann gibt es auch ein großes Jubiläum. Und diese 950 Jahre, die kriegen wir natürlich nicht irgendwie in eine Stunde rein, nicht in eine Stunde gepackt. Und deshalb haben wir uns ein paar wichtige Daten herausgegriffen für unsere Geschichtsstunde. Und Gundula Kaspari, die Kulturdezernentin der Stadt Siegburg. Schön, dass Sie da sind, Frau Kaspari. Freut mich sehr. Womit fangen wir an? Fangen wir an mit der ersten Blütezeit Siegburgs. Also wenn ich jetzt hier um die Ecke die alten Stadtmauern sehe, ich ja schon, also zumindest die alten Mauern hier vom Rathaus, und dann blicke ich in einen Schaukasten und sehe viele, viele alte Tonscherben. Und damit verknüpft ist ja sozusagen die eigentliche erste Blütezeit Siegburgs.
Das ist sicherlich die erste Blütezeit gewesen, so im 16., 17. Jahrhundert, aber die hat natürlich eine Vorgeschichte. Wenn ich vielleicht für die Zuhörer, die Siegburg noch nicht so gut kennen, da anfangen darf. Es hat ursprünglich auf dem damaligen Siegberg eine pfalzgräfliche Burg gegeben, die von dem Erzbischof Anno dem II. Von Köln übernommen worden und in ein Kloster umgewandelt worden ist.
Und das ist die Abtei, wie wir den auch sehen.
Nicht ganz. Die Abtei, wie wir sie sehen, stammt aus der Barockzeit. Die pfalzgräfliche Burg ist jahrhundertelang in der alten Abtei sichtbar gewesen, bis zum 17. Jahrhundert. Da sind wir dann wieder bei den Töpfern. Das ist ein Datum, was sich in der Geschichte Siegburgs doch sehr wiederholt. Es ist die Zeit des Dreißigjährigen Krieges und damit quasi auch das Ende der Töpferkunst. Aber schon zu Zeiten der Pfalzgrafen hat es hier Töpfer gegeben und die sind mit Gründung der Abtei, dann auch mit Gründung der Stadt, mit der Verleihung der Stadtrechte, die wir im nächsten Jahr feiern. Da ist der Ort hier zu einer Stadt erklärt worden, hat einen Marktplatz bekommen, hat Verkehrsanbindungen gehabt, die sehr wichtig gewesen sind. Und die Töpfer haben sich im Laufe der Entwicklung bis zu der Blütezeit im 16. und 17. Jahrhundert hinein zu den Handwerkern hier im Ort entwickelt, die Siegburg in die Welt hineingetragen haben, kann man so sagen. Also die damalige Welt, das war vom Skandinavien bis Nordafrika, vom Ural bis Portugal, ist beliefert worden mit Siegburger Töpferkunst.
Dann fragt man sich, warum ausgerechnet hier? Gab es irgendwie wahrscheinlich einen triftigen Grund, nicht nur das Wasser oder den Wald?
Also es gab natürlich hervorragende Tonvorkommen hier in Siegburg, auch in anderen Orten der Umgebung. Für die Siegburger war wichtig, dass der Ton sehr rein war, sehr relativ gut erschließbar. Und die Töpfer haben sich im Norden der Stadt angesiedelt, wo man auch heute an den Straßennamen noch gut nachvollziehen kann, wo die Töpferwerkstätten gewesen sind.
Und was haben sie gemacht?
Also sie haben den Ton hier von, wie das Handwerk verlangt, von Anfang an von der Aufbereitung des Tones bis hin zu sehr wertvollen Krügen verarbeitet. Es gab eine Zunft, die sehr, sehr strenge Vorgaben gemacht hat, was die Qualität anbelangte. Es sind in der Blütezeit Tausende von Krügen in Siegburg hergestellt worden. Es gab riesige Öfen, die mehrere hundert Krüge pro Brand fassten. Und von diesen Tausenden von Krügen sind nur die besten Stücke in die Welt hinein transportiert worden. Die Zunft hat alles, was nicht den engen Maßgaben entsprach, zerstören lassen. Und diese Ausschussware ist gesammelt worden. Man hat in den 60er Jahren den sogenannten Scherbenhügel gefunden. Der hatte circa 20 mal 30 Meter in der Grundfläche und 6 Meter in der Höhe. Man muss sich das vorstellen, eine kleine Turnhalle voller Scherben, in denen nicht nur kleine Bruchstücke gefunden worden sind, sondern auch teilweise hervorragende, fast intakte Krüge, mit denen wir heute unsere Dauerausstellung bestücken.
Jetzt müssten Sie sie sehen. Das ist ja selten, dass man über einen Scherbenhaufen eigentlich so strahlen kann.
Also da sind, wie gesagt, wunderbare Stücke gefunden worden. Und man muss sich ja vorstellen, dass ein Scherbenhaufen über die Jahre und Jahrzehnte, Jahrhunderte wächst, sodass man als Archäologe auch rückwärts gearbeitet natürlich nachvollziehen kann, wie sind die unterschiedlichen Formen gewesen, wie sind die unterschiedlichen Arbeitstechniken gewesen. Und so haben wir einen sehr schönen Bogen eben aus der mittelalterlichen Töpferkunst bis zu der Blüte des 16., 17. Jahrhunderts.
Das kann man natürlich alles auch hier sehen im Stadtmuseum. Jetzt frage ich mich, wie kam es denn, dass diese Töpferware auch in die Welt, also wir reden von der damals bekannten Welt, kam?
Das haben nicht die Siegburger selber gemacht, sondern sie haben sich sozusagen der Profis bedient. Die Siegburger haben das Handwerk hergestellt, haben die Krüge, haben die Ware hergestellt und haben diese Ware dann über die günstigsten Verkehrswege nach Köln verschifft, nämlich über den Mühlengraben, das älteste Bodendenkmal Siegburgs, über die Sieg und den Rhein eben bis nach Köln. In Köln gab es einen großen Umschlagplatz, den Kölner Altermarkt. Siegburg hatte zwar mit der Gründung der Abtei, mit der Verleihung der Stadtrechte auch das Recht, einen großen Marktplatz abzuhalten. Aber man muss sich vorstellen, es waren Tausende von Krügen, die wirklich regelmäßig in die Welt nach Europa exportiert wurden. Und das konnte der Siegburger Markt nicht leisten, auch deswegen, weil wir keinen unmittelbaren Hafen hier hatten. Also ist die Keramik auf dem Wasserwege nach Köln gebracht worden und dort haben die holländischen Handelsleute mit ihren Schiffen angelegt, haben auf dem Altermarkt die Siegburger Ware eingekauft und haben sie dann auf ihren Handelswegen nach ganz Europa verbreitet.
Dass die angekommen sind, wie hat man das eigentlich gemacht? Hat man in Zeitungspapier, wollte ich schon sagen, konnte man sie irgendwie nicht verpacken?
Also man hat sie eben auf den Schiffen schon vorsichtig gestapelt. Da waren die Töpfer natürlich Profis, das haben sie in ihren eigenen Öfen schon geübt, wenn sie, wie gesagt, mehrere hundert Krüge in einem Ofen bei einem Brand gestapelt hatten. Und die wussten natürlich auch, wie sie auf den Flößen und auf den Kähnen stapeln mussten, um die Ware anzubringen. Aber das war natürlich genau der Grund, warum man eben den Wasserweg und nicht den Landweg gewählt hat.
Die erste Blütezeit Siegburgs, von der zweiten sprechen wir gleich, nämlich dem Siegwerk Druckfarben. Erstmal für diesen Moment herzlichen Dank. Gundula Kaspari, die Kulturdezernentin hier in Siegburg. Dankeschön. Frau Kaspari. Und jetzt geht es natürlich weiter mit Conte. Und das nächste Stück heißt Rosa.
Sand und Wellen, runde Wellen, die Sonne scheint mir ins Gesicht. Wir plaudern schweigend, plaudern schweigend auf uns ein. Das Bellen stört uns dabei nicht. Deine Hand in meiner fest und warm. Spür deinen Halten, deine Macht. Mein Lächeln spiegelt sich in deinen Augen wieder. Ich tanze um dich und singe blöde Liebeslieder. Ich fühl mich bei dir geborgen, auch wenn's rosa klingt. Frei und ohne Sorgen, auch wenn's rosa klingt. Ich fühl mich leicht schon am Morgen, auch wenn's rosa klingt. Ich fühl mich von dir beschwingt, auch wenn's rosa klingt. Deine Hand in meiner fest und warm.
Die Ben Conte mit Rosa. Das klingt doch ganz wunderbar. Über Siegburg thront ja die Abtei der Michelsberg, wir haben es schon gehört. Und das ist ganz interessant, weil wenn man nämlich da oben steht und runterblickt, hat man nicht nur einen fantastischen Blick über Siegburg, sondern man blickt auch auf eine Fabrik, die mitten in der Stadt liegt. Das ist ja was Besonderes, vor allen Dingen, wenn man hört, was sie macht. Weltgrößter Einzelstandort für Druckfarbenherstellung, die Nummer 3 am Weltmarkt. Das Siegwerk Druckfarben, 4.500 Mitarbeiter, nicht alle hier, bis heute ein Familienunternehmen. Und neben mir steht Dirk Achtermeier, Personalleiter des Siegwerks Druckfarben. Früher lag das Werksgelände ja außerhalb der Stadt, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Also wenn man sich alte Fotos anguckt, dann ist rund um das Siegwerk nur grüne Wiese. Und wie gesagt, wie Sie gesagt haben, wenn man heute auf den Abteiberg, auf den Michaelsberg zur Abtei hochsteigt und runterguckt, dann ist Siegburg im Grunde um das Siegwerk herumgewachsen.
Und umgewachsen, also entspricht das dann auch der Bedeutung des Werkes?
Also Siegwerk ist nach wie vor der größte industrielle Arbeitgeber hier in der Region. Und hier arbeiten über 1.000 Mitarbeiter und natürlich ein Großteil der Familien und die ganzen Angehörigen leben auch hier. Also ich glaube, Siegwerk ist schon ein großer Teil auch von Siegburg.
4.500 Mitarbeiter, ich habe es erwähnt, sind es weltweit, wie viele arbeiten hier?
Ja, in Siegburg arbeiten über 1.000 Mitarbeiter, also rund ein Viertel der Mitarbeiter des gesamten Siegwerkes arbeitet auch in Siegburg.
So, jetzt muss ich etwas rausfummeln, das habe ich nämlich hier extra, ich habe das mal, die sehen, unsere Zuschauer sehen das natürlich hier, ich hänge es mir hin, man hört es auch, das ist eine Plastiktüte und da drinnen sind Sachen, die Kinder nicht nur gerne, sondern wissen jetzt alle, was da drin ist, ja, und das schmeiße ich jetzt mal hier ins Publikum, hoffentlich treffe ich niemanden. Ja, das stellen Sie her, wir wollen es ja ein bisschen plastisch machen.
Ja, uns kennt natürlich keiner, weil unsere Farben kann man so als Privatmann nicht kaufen. Aber wenn man sich vorstellt, Sie gehen durch einen Supermarkt durch und Sie denken sich mal die Farben vom Siegwerk weg, dann sind 4 von 5 Produkten ohne Farbe, also nur weiß oder schwarz verpackt. Und so ist das eigentlich weltweit mit unseren Verpackungsfarben. Wir sind in 70 Ländern der Welt vertreten. Und ja, alle großen Lebensmittelhändler, alle großen Produkte, die Sie so kennen, sind eigentlich mit Siegwerk-Druckfarben bedruckt.
Sagt er ganz stolz, kann man wahrscheinlich auch sein. Das war früher aber mal anders, nicht? Sie haben ja einen ganz schönen Wandel auch durchgemacht im Rahmen der Globalisierung.
Ja, man kann vielleicht sagen, Siegwerk hat sich eigentlich im Laufe der fast 200 Jahre immer wieder neu erfunden. Wir haben eine fast 200-jährige Tradition. Früher wurden Tücher bedruckt, Cartoonfarbe hergestellt. Später im 19. Jahrhundert ging das dann zum Zeitungsdruck, da wurde also Papier bedruckt. Nach dem Krieg war man ganz erfindungsreich, ein bisschen rheinisch auch. Ja, da hat man überlegt, was macht man? Und da wurde also zum Beispiel auch Fensterkit hier produziert, um wieder die zerbrochenen Scheiben zu reparieren. Und dann vor 10 Jahren haben wir festgestellt, naja, das mit dem Zeitungsdruck und Papier und Illustrierte, das wird natürlich etwas weniger durch die neuen Medien. Und wir haben dann eine neue Strategie gewählt und sind stärker zum Verpackungsdruck gegangen, weil wir gedacht haben, insbesondere in den Schwellenmärkten auf der Welt wird immer mehr auch in Supermärkten gekauft und dafür braucht man einfach verpackte Ware und verpackte Ware muss bedruckt sein.
Und wie haben Sie diesen Wandel hingekriegt? Haben Sie denn alle Mitarbeiter auch mitnehmen können?
Ja, ich glaube, uns ist etwas gelungen, was nicht vielen Unternehmen gelingt. Wir haben nämlich ein Unternehmen aufgekauft, was ja mehr als doppelt so groß war wie wir. Dadurch hatten wir auf einmal unseren Umsatz verdreifacht und auch die Anzahl der Mitarbeiter verdreifacht.
Da muss man wahrscheinlich auch Rheinländer für sein, oder?
Das hilft auf jeden Fall, ja. Also ein bisschen Flexibilität ist da ganz gut. Ich glaube, das ist wirklich gelungen und auch die Mitarbeiter, die jetzt weltweit tätig sind, fühlen sich nach den fast 10 Jahren jetzt doch auch als Siegwerker und Teil der Siegburger Familie.
Also man sagt Siegwerker, ja?
Ja, wir sagen Siegwerker, ja.
Spielt es eine große Rolle, ich denke mal ja, dass dieses Unternehmen nach wie vor in Familienhand sind? Sie haben es ja angedeutet, über fast 200 Jahre und immer noch die gleiche Familie, immer noch der gleiche Name, die wohnen auch auf dem Werksgelände.
Ja, das ist richtig. Unser Eigentümer wohnt also auf dem Werksgelände und ist also ganz tief und fest verwurzelt hier auch in Siegburg. Und das hilft natürlich ungemein, weil die Familie nicht nach Quartalszahlen letztendlich ausgerichtet ist oder das Unternehmen nicht nach Quartalszahlen, sondern die Eigentümerfamilie hat eigentlich ein Ziel. Ich finde das ganz schön, wie unser Haupteigentümer Alfred Keller einmal gesagt hat, er hat eigentlich nur ein Ziel, er möchte das Unternehmen, das er von seinem Vater übernommen hat, einmal in einem besseren Zustand an seine Kinder übergeben. Und das zeigt so ein bisschen auch die Firmenpolitik.
Spüren Sie das selber? Also spüren Sie das im Unternehmen? Sie sind seit 5 Jahren dabei. Oder wie spüren Sie es?
Ja, ich spüre das auf jeden Fall. Also ich war vorher natürlich auch bei anderen Arbeitgebern beschäftigt. Und da ging es schon sehr um Quartalszahlen, um Umsatzzahlen. Wir steuern anders. Wir steuern also nicht nach reinen Gewinnzahlen, sondern nach Wertschöpfungszahlen. Das heißt, wir wollen gucken, dass das Unternehmen wertvoller wird im Laufe der Jahre.
Dann kann man nur hoffen, dass die Erben, die Kinder es dann unternehmen. Da kann man ja nicht immer ganz sicher sein. Zum Abschluss noch die Frage, weil wir davon gesprochen haben, dass das Werk ja mitten in der Stadt ist. Und Sie hantieren ja nicht mit Puderzucker, sondern auch mit gefährlichen Stoffen. Ist da eine Vertrauensbasis da?
Ja, wir haben zum Glück ein sehr gutes Verhältnis auch zu unseren Nachbarn, die natürlich um das Werk herum sich auch angesiedelt haben. Wir sind, kann man sagen, zum Glück jetzt auch nicht so ein Chemiewerk, wo, ich sag mal, hochexplosive Stoffe überall sind. Wir haben das allerdings auch. Und wir müssen natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Wir haben zum Beispiel auch eine eigene Werkfeuerwehr. Und die Feuerwehr der Stadt ist also auch, ich glaube, 400 Meter von uns entfernt. Und wir haben ganz, ganz viele Mitarbeiter, die außerdem in der Freiwilligen Feuerwehr tätig sind. Das sind fast 100 Mitarbeiter, die also immer wieder auch mit Übungen und Brandschutzübungen entsprechend ertüchtigt werden, auch schnell einzugreifen.
Der Siegwerker Dirk Achtermeier, Personalleiter des Siegwerks Druckfarm. Schönen Dank, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank.
Und wir machen weiter mit Musik mit unserer Band Conte. Und das nächste Stück heißt Simply Love.
Das, was du spürst, spüre auch ich. Was dich durchströmt auch mich. Simply love, einfach Liebe. Einfach Liebe, simply love. Es verfliegt die Zeit, wir halten sie an. Für eine Ewigkeit halten wir sie an. Simply love. Einfach Liebe, einfach Liebe, simply love. Es passiert jetzt und hier, du bist bei mir. Es passiert jetzt und hier, ich bin bei dir.
Band Conte, Simply Love. Bei uns live heute in der Deutschlandrundfahrt. Ich habe schon mehrfach erwähnt, der Michaelsberg, das Wahrzeichen der Stadt, eine Abtei auf einem Berg. Von oben dort hat man einen fantastischen Blick auf die Stadt. Er hat eine sehr wechselvolle Geschichte, auch davon war schon die Rede. Und das letzte Kapitel wird gerade geschrieben und das wird uns jetzt beschäftigen. Barbara Gugelsberger, technische Beigeordnete der Stadt Siegburg, steht neben mir. Erstmal die Frage, ist es wirklich Ihr Wahrzeichen, so ganz so tief innen drin, so wie wenn ich nach Berlin fahre und den Funkturm sehe?
Ja, der Michaelsberg ist auf jeden Fall das Siegburger Wahrzeichen. Wenn der Siegburger aus den Ferien nach Hause kommt und auf der A3 den Michaelsberg sieht, dann weiß er einfach, er ist wieder zu Hause. Und von daher ist uns dieses Wahrzeichen lieb und wert. Und die Silhouette des Michaelsberges ist uns eben auch ein bisschen heilig.
Nun machen wir einen großen Sprung von den Anfängen, und zwar erstmal ins 19. Jahrhundert nach der Säkularisierung 1803 passierte etwas Außergewöhnliches dort, nämlich es zog eine Irrenheilanstalt dort ein. Die Mönche mussten ja weichen. 1818 ist sie dort eingezogen. Wie gesagt, das ist schon eine irre Geschichte, oder?
Ja, das ist schon ganz spannend. Das war die erste preußische Irrenheilanstalt. Der Leiter Maximilian Jacobi war offenbar der erste in seiner Zunft, der geistig kranke Menschen nicht nur weggesperrt hat, sondern behandelt hat. Und zu seiner Therapie gehörte auch eine Art Beschäftigungstherapie, die auch damit zu tun hatte, dass man im Freien arbeitete, sich im Freien aufhielt. Und so veränderte der Berg im 19. Jahrhundert unter Jacobi auch ganz stark sein Bild. Der vorher unbewaldete, eben fortifikatorisch anmutende Vulkanhügel wurde bepflanzt. Maximilian Jacobi hat also über 2000 Bäume gepflanzt und hat mit den Kranken dort auch gearbeitet. Und Sie können diese Strukturen, die Jacobi angelegt hat, und die Gartenstrukturen bis heute erkennen. Und der Berg steht also heute nicht nur unter Denkmalschutz, sondern genießt auch Landschaftsschutz.
Jetzt machen wir noch einen Sprung. Wie gesagt, das war eine Irrenheilanstalt. Das Heil ist ganz besonders wichtig zu betonen. Und dann war es ein Zuchthaus. Ist ja auch irgendwie kühn.
Ja, gegensätzlicher kann es kaum sein. Die Zuchthausnutzung dauerte auch relativ lange und der Berg veränderte nochmal sein Gesicht, weil auch ein Stück Gefängnis angebaut wurde. Die Siegburger waren 1914 sehr froh, als dieser Bau wieder abgerissen wurde und dann auch wieder ein Benediktinerkonvent in die Mauern des Michaelsberges einzog. Und so haben uns die Benediktiner seit 1914 auch wiederum begleitet, bis auf einige Jahre während der NS-Herrschaft. Und bis 2010, 2011. Und das war für die Siegburger schon ein starker Einschnitt.
Und jetzt kommt, wie gesagt, die neue Geschichte. Vielleicht ist ja Geschichte, bedeutet ja auch immer Veränderung. Wie gesagt, die Benediktinerabtei ist geschlossen worden. Ich glaube, so kann man das knapp sagen. Und es wird jetzt etwas anderes passieren. Aber es war ganz besonders wichtig. Ja, was war Ihnen wichtig? Dass kein Hotel reinkommt, sondern dass es eine weitere geistliche Nutzung gibt?
Ja, die Siegburger waren entsetzt und schockiert, als die Abtei ihre Pforten schloss, weil wir schon eine sehr enge Bindung zur Abtei haben und auch zu den Mönchen hatten. Also wenn Sie sich vorstellen, zu dieser Jahreszeit sitzt der Siegburger auf dem Markt beim Eis. Und wenn dann Frater Stephan mit wehender Soutane über den Markt radelte.
Hat er es wirklich gemacht, ja? Hat man allen gesehen?
Hat er wirklich gemacht und ein fröhliches Gelobet sei der Herr schallte über den Marktplatz, dann ging einem schon das Herz auf. Und von daher war die emotionale Beziehung der Siegburger zu ihrer Abtei schon sehr eng. Und es war uns wichtig, dass auch eine geistliche und oder geistige Nutzung dort wieder Einzug halten würde. Und wir waren sehr froh und sehr dankbar, als vor circa einem Jahr das Erzbistum mit der wirklich sehr guten Nachricht kam, dass Nachnutzungen gefunden wurden. Es wird dort also wieder Mitte des Jahres ein kleiner Konvent einziehen. Aus dem Karmeliterorden. Indische Mönche werden dort das geistliche Leben wieder übernehmen und auch seelsorgerisch in die Gemeinde wirken.
Bin ich ja gespannt, was die dann sagen, wenn sie über den Marktplatz radeln.
Da sind wir auch neugierig. Ja, dort oben wird eine Seminareinrichtung des Erzbistums einrichten. Das Katholisch-Soziale Institut, bislang in Bad Honnef angesiedelt, wird also in circa 2,5 bis 3 Jahren auf den Michaelsberg übersiedeln. Und bis dahin sind noch Bauarbeiten angesagt.
Jetzt bekommt Ihr Gesicht einen leicht kritischen Zug oder einen zweifelnden oder skeptischen. Also was genau wird dahin? Ich kann mir vorstellen, für ein Wahrzeichen ist man ja sehr sensibel, also dass nicht irgendetwas dort angebaut wird.
Ja, wie gesagt, wir sind zum einen natürlich sehr froh, dass dort oben wieder Leben einzieht. Auf der anderen Seite wurde natürlich auch schnell klar, dass es ein Nutzungsprogramm gibt für ein Seminarhaus, das nicht komplett in den heute bestehenden Mauern untergebracht werden kann. Es wird also ein Anbau errichtet werden. Und wir waren sehr froh, dass das Erzbistum uns als Stadt und als Stadtverwaltung in die Ideenfindung sehr einbezogen hat, weil es uns als Siegburger wichtig ist, unser Wahrzeichen auch weiterhin baulich so zu erleben, wie es jetzt ist. Und der Entwurf, der aus dem Architektenwettbewerb hervorgegangen ist, fügt sich sicherlich sehr gut in die bestehende Situation ein. Es wird also einen Anbau geben, in dem die größeren Seminarräume, Restaurants und auch die erforderlichen Parkeinrichtungen untergebracht werden, der sich aber unterhalb der Silhouette der Abtei bewegt und sich damit in das Gesamtensemble einfügt, sodass wir also auch weiterhin, wenn wir aus dem Urlaub kommen, unsere Abtei in dieser Silhouette sehen.
Herzlichen Dank, Barbara Gugelsberger, die technische Beigeordnete der Stadt. Schönen Dank. Also alles cool. Das Wahrzeichen bleibt erhalten. Und jetzt sind wir natürlich ein bisschen neugierig, beziehungsweise ich bin es, weil der Musikus steht neben mir, Matthias Wünsche von der Band Conti. Er kommt aus der Region.
Ja, genau. Wir kommen aus Siegburg. Wir haben zwar auch einen, der aus Rodenkirchen ins Köln kommt, aber es gilt.
Das gilt, ja.
Siegburg, wobei wir haben auch einen Bonner hier. Oh, okay.
Ist das also wirklich so? Also zwischen Bonn und Köln, das war mir ja klar, dass das da irgendwie, und Düsseldorf, das ist irgendwie Düsseldorf. Schwierig.
Dann, ja, wir sind ja tolerant. Also der Kölner an sich und der Siegburger natürlich halt auch ist tolerant.
Euer Programm heißt Rosa Grau.
Genau, so wie es jeden für sich auch mal so spürt und hat. Und das Leben ist rosa grau, mal auf, mal ab. Und das ist so ein bisschen das, was ich versuche in den Songs, was die Band natürlich umsetzt und vor allen Dingen die Stimme Kirsten Gülker umsetzt. Das ist so, was wir dem Zuhörer, dem geneigten Zuhörer dann nahebringen möchten.
Alles handgemacht?
Alles handgemacht, alles die Komposition, alles ob Text oder ob Komposition und ja, alles handgemacht.
Wie kann man das bezeichnen? Also ich würde sagen, es klingt ein bisschen amerikanisch oder ist das jetzt irgendwie ganz beleidigend gesagt?
Nö, also man wird hier oft gefragt. Nein, ein Musikjournalist hat mal gesagt, wir würden Amerikaner-Sound machen, was auch immer das heißen mag. Und ich habe gesagt, ja, machen wir, stimmt. Das ist richtig, sowas machen wir. Ja? Nein, aber wir legen darauf Wert, dass wir halt auch mit Holzinstrumenten arbeiten, also eigentlich mit wenig Strom auskommen. Und,
unplugged, nicht?
Würde man ja, jetzt quasi, sagen. Ne? Unplugged, genau. Das ist so, ja.
Und ihr seid hauptsächlich in der Region unterwegs?
Ja, Region ist aber auch Köln oder Aachen.
Also weiträumig.
Genau, richtig, genau.
Und Sie machen ja nicht nur Musik, sondern Sie schreiben auch.
Ja, ich bin Autor, Schriftsteller und ich habe gerade zurzeit meinen Kinderkrimi Die Südstadtdetektive draußen, Emmons Verlag. Emmons Verlag sagt, glaube ich, auch den Menschen was. Und da bin ich gerade unterwegs mit, ja. Mhm.
Also mit dem Krimi. Aber jetzt hören wir weiter. Was hören wir jetzt? Das nächste
jetzt
Lied?
Hören wir das Stück Leben.
Die Band Conti, Leben.
Entgegen. Und wenn ich mich verbrenne, was soll's? ich hab nichts dagegen. Ich erwarte nicht von dir es zu verstehen, dass ich es schaffe, ohne Schuld zu gehen. Wünsch mir kein Glück, denn es klingt wie Hohn. Ach, glaube mir, ich freu mich schon. Bin dem Leben auf der Spur, nicht verwässert, sondern pur. Hab genug von deinem Tag aus, Tag ein. Das weiche Wasser hüllt den Stein. Leben, 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 der Sonne entgegen. Und wenn ich mich verbrenne, was soll's? Ich hab nichts dagegen.
Meine Damen und Herren, bei uns hier, ja, bei uns in der Deutschlandrundfahrt kommt nämlich die Kunst aus dem Zigarettenautomaten. Das glauben Sie nicht. Die Zuschauer hier, die werden es gleich sehen und wir werden es hören. Hier steht nämlich ein Zigarettenautomat, völlig bunt bemalt, und da schmeißen wir jetzt 5 Euro rein. Und zwar tut das der Bildhauer Karl-Heinz Löbach, Vorsitzender des Vereins Junges Forum Kunst. So, und jetzt drücken Sie mal drauf. Das weiß ich nicht, irgendwo. Ah, was ist da rausgekommen?
Und schon ist ein kleines Paketchen rausgekommen. Das ist eins von den vielen Objekten, die hier in diesem Automat drin zu finden sind. Und die dienen letztlich dazu, unsere Aktion der Rettung der Prima Dralarina hier in Siegburg zu realisieren. Hier sind Kleinkunstwerke von 10 Künstlern aus der Region drin enthalten, in einzelnen Schachteln. Und wir wollen versuchen, die Rettung der Prima Dralarina nicht zuletzt auch durch diesen Automaten zu finanzieren.
Prima Dralarina, gut, dazu kommen wir später, aber ich bin jetzt neugierig. Machen Sie das doch mal auf.
Ja.
So, hier, okay, ein kleines Kästchen, ein bisschen größer, na, so wie eine Zigarettenschachtel ungefähr. Sie kriegen es jetzt nicht auf.
Ja,
meinen Sie, es wird noch was in dieser Sendung? Ja, ja, gut, okay. Und was ist da jetzt drin?
Das ist drin ein Bild.
Aha, sehr aufregend, okay, ein Bild.
Von Detlef Rühmus.
Aha.
Detlef Rühmus ist im Prinzip eine Aufnahme aus dem Weltall und zeigt, glaube ich, das Amazonas-Delta. Kann ich jetzt noch nicht so ganz genau erkennen. Und das ist eben eins der Objektmöglichkeiten, die man hier in dem Automaten drin vorfinden kann.
5 Euro, wo steht der denn?
Der steht in der Kunst- und Ausstellungshalle hier in Siegburg auf der Luisenstraße 80. Das ist eine Gründung unseres Vereins, eben des Jungen Forums Kunst. Und damit nicht zuletzt auch ein Ausstellungsforum für regionale Künstler zu schaffen.
Wie gesagt, die ganzen Künstler sind alles Originale, die ja da drin sind auf dieses Format. Das muss man erstmal hinkriegen. Jetzt wollen wir aber die Prima Dralarina erklären. Das ist also kein Versprecher, sondern die heißt wirklich so. Was
die
ist
heißt
da?
Wirklich so, die Prima Dralarina. Ich brauche den Siegburger nicht zu erklären, wer Johannes Wolf war. Teils schriller, auffälliger, wirklich renommierter Künstler hier in der Region, der im Zuge der innerstädtischen Umgestaltung in den 80er Jahren eben diese Form Prima Dralarina als Skulptur entwickelt hat und die dann in einer Aufstellung hier in der Holzgasse gefunden hat. Jetzt ist der Teil in die Jahre gekommen als Holzfigur und soll jetzt da entfernt werden. Und wir als Verein haben uns vorgenommen, in Form von Sammlung das Geld zusammenzubekommen, um eine Kopie herstellen zu lassen und auf dem Weg einem der Künstler aus der Generation auch weiterhin eine dauerhafte Aufstellung hier in Siegburg zu garantieren.
Also jeder, der hier 5 Euro reinschmeißt und ein Kunstwerk erwirbt, ist auch gleichzeitig erwirbt.
Ich mit 5 Euro an der Erhaltung der Prima Dralarina.
An der Erhaltung der Prima Dralarina. Normalerweise, wie gesagt, steht die Kunstbox bei Ihnen in einer Nutzhalle, muss man sagen. Das ist eine große Fabrik. Wie viel haben Sie schon zusammen und was kostet das Ganze?
Das Ganze kostet 10.000 Euro. Wir haben jetzt 6.100 und so viel Euro zusammenbekommen in ein Jahr Sammelei. Keiner hätte daran geglaubt, dass das jetzt doch relativ schnell geht, diese Summe zusammenzubekommen. Und wir brauchen jetzt im Prinzip noch ein paar Mutige, die die Restsumme eben noch helfen mit zusammenzubringen.
Ich gucke jetzt mal ins Publikum. 4.000 Euro, ja? Also ja. Hier, ja? Jeder, der hier rausgeht, ja, schmeißt hier 5 Euro in die Box rein, da kommt echt was zusammen hier, oder? Wäre das eine Idee?
Das wäre eine sehr gute Idee. Aber ansonsten brauchen wir eben auch einfach nur 4.000 Mutige, die bereit sind, 1 Euro zu investieren, um eben dem Verschwinden von Skulpturen im öffentlichen Raum, was ja in Siegburg jetzt keine Ausnahme wäre, findet auch in anderen Städten statt, dem entgegenzuwirken und eben dafür zu sorgen, dass ein Künstler aus dieser Generation eben die Gelegenheit bekommt. Es sind schon einige auch verschwunden und unsichtbar geworden. Man weiß, wie schnell das geht, wenn die einmal gestorben sind und nicht mehr so präsent sind, dass sie dann eben auch schnell aus dem Bewusstsein verschwinden.
Aber Sie, Karl-Heinz Löbach, ist nicht verschwunden. Sie haben nämlich eine Ausstellung gerade in der großen Kunsthalle. Ihre gesammelten Werke, kann man das so sagen?
Ja, aus den letzten 25 oder 30 Jahren habe ich nochmal versucht, eine Reihe von Skulpturen zusammenzubringen. Es sind 100 Stück geworden und die Ausstellung läuft jetzt seit 14 Tagen sehr gut, sehr viele Besucher. Und morgen, ich will daran erinnern, ist Internationaler Museumstag. Die Einrichtungen hier in Siegburg, also das Stadtmuseum, und man geht am besten ins Internet, kann sich da das Programm anlesen, und eben auch die Kunst- und Ausstellungshalle ist geöffnet. Und ich stehe morgen von 11 bis 18 Uhr, circa so, am Automaten und versuche jeden dazu zu ermuntern, hier einen Heiermann zu versenken und sich ein Kunstwerk zu ziehen.
Das wird Ihnen bestimmt gelingen, da habe ich gar keinen Zweifel daran. Aber das Eigentliche, was ich so faszinierend fand, was Sie mir erzählt haben, ist, sieht man aber nicht, Sie arbeiten an Ihrem eigenen Sarg.
Ja, das hat was mit meinem künstlerischen Selbstverständnis oder mit dem Themenbereich, mit dem ich mich da beschäftige, zu tun. Und für mich war es naheliegend. Wer morgen in die Ausstellung kommt und sich den Begleittext durchliest, den die Frau Dr. Gaspari geschrieben hat, dem wird sich das Gesamtthema ziemlich schnell erschließen. Und da gehört eben auch der Sarg dazu. Er ist noch im Rohbau. Ich will ihn ja auch heute und morgen noch nicht einsetzen. Gelegentlich veranstalte ich auch schon mal kleine Probeliegen. Also wer sich dafür interessiert, kann auch gerne mal mich da beobachten im Atelier. Aber es ist durchaus ernst gemeint. Es ist jetzt nicht so eine lapidare Sache, um jetzt einfach eine Aufmerksamkeit herzustellen, sondern das entspricht meiner Vorstellung vom Umgang mit diesem Themenzusammenhang.
Der Bildhauer Karl-Heinz Löbach. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wie gesagt, nicht vergessen, die 5 Euro mitzubringen, wenn Sie in die Kunsthalle gehen. 4.000 fehlen noch für die Prima Drallarina. Und jetzt geht's weiter mit Musik. Und passend heißt natürlich der nächste Song Künstler.
Geh nicht zur Arbeit, mach heut frei. Ich lach darüber, sie ist mir einerlei. Ich will doch nur ein Künstler sein. Will doch nur ein Künstler sein. Künstler, 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 Künstler sein. Mit nem Glas Wein, ach, das wär fein. Träum ich weg, fahr mit ner Segeljagd, lieg auf'm Sonnendeck. Die Nacht war kurz und heiß. Ich bestell mir noch ein Himbeereis. Ich will doch nur ein Künstler sein. Will doch nur ein Künstler sein. Künstler, 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 Künstler sein. Mit einem Glas Wein, ach, das wär fein. Ich sitz im Café und schau den Leuten zu, wie sie rennen ohne Rast und Ruhe. Schizophren, dann wär ich nie allein.
Schizophren,
und ich dürf Künstler sein. Ich will doch nur ein Künstler sein. Will doch nur ein Künstler sein. Künstler, 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 Künstler sein. Mit nem Glas Wein, oh, das wär fein.
Konnte, die uns heute schon begleiten in der Deutschlandrundfahrt. Und bevor wir uns jetzt dem Stadtjubiläum widmen, 950 Jahre Siegburg, das ist aber erst nächstes Jahr, wollen wir jetzt erstmal Lottchen begrüßen. Ich bin unglaublich erschrocken, muss ich ganz ehrlich gestehen, als ich zum ersten Mal hier reingekommen bin. Da oben in den Reihen sitzt nämlich Lottchen. Ist natürlich eine Puppe, aber ich fand es so dermaßen lebensecht. Franz Huhn, Bürgermeister hier in der Stadt Siegburg. Wer ist denn Lottchen?
Ja, Lottchen hat nicht nur Sie verwirrt, sondern auch den Kardinal. Es ist ein Original, das in Siegburg lebt, und wir Kinder, ich habe Lottchen noch miterlebt und lebendig erlebt, wir waren einfach völlig erstaunt und auch ein wenig verwirrt ob der Tatsache, dass ein offensichtlich Mann Lottchen genannt wird. Und das war auch die Tragik dieser Figur. Und als wir das Museum fertig hatten, da haben wir Lottchen hier hingeholt, Mahnwache zu halten hier im Museum. Denn jeder glaubt, da sitzt einer und passt auf und guckt genau mich an. Und andererseits aber auch Mahnwache mit Besonderheiten des Lebens, nicht so umzugehen, wie wir Siegburgers damals mit Lottchen getan haben. Lottchen wurde verhänselt, Lottchen wurde verspottet. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir Menschenleben schätzen und ehren. Und insofern ist Lottchen auch eine Mahnmache dafür, dass wir ein wenig menschlicher miteinander umgehen.
Auf jeden Fall ist man erschrocken und dreht sich um, und erst dann, man ist fast versucht, sie anzufassen oder ihn.
Der Kardinal, der hochging, der stupste mich dann so an und sagte, warum sagt er zu mir nichts? Der guckt mich an und sagt nichts, bis er dann erkannte, dass er nichts sagen konnte. Also das war schon eine tolle Begegnung zwischen den beiden.
Jetzt würde ich gerne, ein passendes Stichwort, wenn wir jetzt zusammen aus dem Fenster gucken könnten, das können wir jetzt ja nicht, aber wir tun jetzt mal so, ob wir rausgucken, dann gucken wir auf den Michaelsberg, und der ist jetzt ganz grün, wir haben ja gelernt, es war nicht immer so, aber er soll sich auch verändern, also zumindest das Grüne.
Ja, wir sind augenblicklich in einem ganz, ganz großen Bürgerdialog, in dem wir miteinander nachdenken, der findet hier statt, die ersten zwei Stationen sind vorbei, zwei weitere, vielleicht auch drei sind noch vorgesehen, und dann machen wir uns Gedanken darüber, wie wir mit unserem Berg umgehen, ob er, das heißt die eigentliche Abtei, freigestellt wird oder ob wir es bei der Begrünung lassen. Wir machen uns Gedanken darüber, wie die Gärten, die Frau Guckelsberger sprach es schon an, wieder freigelegt und angelegt werden, welche Wegebeziehungen entstehen sollen. Das ist augenblicklich bei uns hier in Siegburg ein ganz, ganz spannender Prozess, und das Allertollste ist, die Siegburgerinnen und Siegburger machen mit, sind interessiert, wollen mitbestimmen, was aus ihrem Berg wird, und bis Ende des Jahres werden wir dann klar haben, in welche Richtung wir uns zu entwickeln haben und das dann auch miteinander in den kommenden Jahren umsetzen. Ja, es ist spannend, wie unser Michaelsberg als Berg sich entwickeln wird. Bei der Abtei und dem KSI sind wir schon relativ sicher, wie es werden wird.
Aber also das kohlische Seminar. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Herr Bürgermeister, Sie finden es toll, dass die Bürger mitreden? Welcher Bürgermeister findet denn das toll?
Ja, das ist, glaube ich, ein Zeichen der Zeit, dass wir miteinander lernen müssen, den Dialog zu pflegen, dass wir miteinander lernen müssen, zuzuhören und nicht von oben alles vorzugeben. Die Menschen interessieren sich, wenn wir sie Anteil haben lassen. Und das geschieht hier bei uns in Siegburg. Und ich glaube, das ist ein guter Weg und ein guter Prozess, das mitzumachen. Und wir haben in Siegburg eben ganz, ganz viele Mitmachmenschen in den unterschiedlichsten Situationen. Und das wollen wir nutzen als Energie für unsere Stadt.
950 Jahre, das Jubiläum steht an nächstes Jahr. Verfahren Sie dann auch nach dieser Theorie? Das heißt, haben Sie sich, na, ich hätte fast gesagt, alle zusammengesetzt, das ist ja ein bisschen schwierig, ja. Aber wie geht man so ein Jubiläum an?
Ja, es finden ganz, ganz viele Treffen mit unterschiedlichsten Institutionen statt. Und in der Tat, da es eine ganz hohe Identifikation mit dieser Stadt als Heimatstadt gibt, gibt es die Vereine, die sich Gedanken machen, die Sportvereine, die Schützenvereine, die Kulturschaffenden, die sich Gedanken machen, die Schulen, die zusammensitzen. Es kommt ein ganz buntes, vielfältiges, mit vielen Akzenten versehenes Programm zustande. Wir wollen uns darstellen als die Stadt, die wir sind, eine Kulturstadt, die lebendig ist, die Flair hat. Es wird vieles auf dem Markt stattfinden, hier in unserer Rhein-Sieg-Halle stattfinden. Also ich glaube, das gibt ein ganz buntes, vielfältiges Programm. Und mir persönlich ist ganz wichtig, ich sehe die Leni Neukirch dort sitzen als die langjährige Vorsitzende des Partnerschaftsvereins. Mir ist ganz wichtig, dass wir dann am eigentlichen Tag.
Wann ist der?
Der ist am 18. Mai, dann findet die große zentrale Feier statt, dass wir hier mit unseren 5 Partnerstädten aus Europa miteinander ein kunterbuntes Fest ohne lange Reden, aber mit ganz viel Feiern, Musik und Tanz stattfinden lassen, dass wir die Lebensfreude entwickeln, die notwendig ist, damit eine Stadt nicht mit 950 Jahren aufhört, sondern 1000 und älter werden kann. Und das ist wichtig und das wollen wir hier miteinander erleben.
Also von wegen nicht lebensfroh, das wäre dann die erste Stadt im Rheinland, die ich erlebe, die nicht lebensfroh wäre.
Ja, ja, aber wir zeigen es auch und wir zeigen es auch, ohne dass wir auf andere mit dem Finger zeigen. Wir wollen uns einfach so zeigen, wie wir sind hier in Siegburg als kleine Stadt zwischen Köln und noch weiter, Gott sei Dank, noch weiter weg von Düsseldorf.
Also, okay. Ganz kurz noch die letzte Frage. Sind das gelebte Partnerschaften?
Ja, das sind gelebte Partnerschaften. Wir haben also eine, die blüht, das ist nach Bunzlau. Dort ist Ton, das ist eine Tonstadt, wir sind eine Tonstadt. Viele, viele Bunzlauer sind dann hier im Rheinland ansässig, in Siegburg ansässig geworden. Allein aus dieser Beziehung heraus die Schulpartnerschaften leben. Seldschuk lebt fantastisch mit Begegnungen, auch über die Schulen und im Wesentlichen sind es die Schulen. Nach Guarda in Portugal ist es die Feuerwehrverbindung, die ganz viel Verbindung bringt. Nach Orestiada in Griechenland sind es die Griechen, die hier arbeiten, die aus dieser Region kommen und die das entsprechend so aussagen. Doch, ich glaube, wir können sagen, Leni, die Partnerschaften leben bei uns in Siegburg und werden gelebt und die sind uns wichtig, weil sie uns bereichern. Wir schmoren nicht sozusagen im eigenen rheinischen Saft, sondern wir öffnen die Türen und die Toren, damit wir ganz vielfältig bereichert werden von anderen Kulturen. Das wollen wir hier erleben und das erleben wir. Das ist einfach großartig für uns.
Ein perfektes Schlusswort. 950 Jahre Siegburg. Nächstes Jahr im Mai. Herzlichen Dank, der Bürgermeister Franz Huhn. Wie gesagt, das war es auch schon aus Siegburg. Am nächsten Samstag berichtet die Deutschlandrundfahrt über Nixen, Elfen und Wassergeister, die Elbe zwischen Magdeburg und Riesa. Und in 14 Tagen müssen Sie wieder ran beim Deutschlandspiel und den Live-Ort im Mai herausfinden. Nicht im Mai, Mai haben wir ja jetzt natürlich im Juni herausfinden. Und ich verabschiede mich hier im Namen des Teams, sag tschüss, Nana Brink. Und zum Schluss natürlich nochmal unsere Band Konnte Leuchtturm.
wenn ich wieder in die Knie gehe. Du bist mein Leuchtturm, wenn ich das Land nicht sehe. Schenkst mir das Licht, bis all die Dunkelheit durchbricht. Bis all die Dunkelheit durchbricht. Schenkst mir das Licht, dass all die Dunkelheit durchbricht, dass all die Dunkelheit durchbricht. Danke.